Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, war ich nicht hier, sondern ich war, wie ihr vielleicht wisst, einige von euch, in Aachen bei meiner Tochter. Und dann bin ich zurückgefahren am Donnerstag und natürlich habe ich über die Predigt nachgedacht und saß in einem Zug, der in diesen Zeiten wirklich Nationalexpress heißt. Viel unzeitgemäßer kann man so ein Ding nicht benennen. Aber während ich schon überlegte, was ist das denn für ein Name? Und ich dachte, Mann, muss ich hier gucken, was für Leute ich hier unterwegs bin oder was? Ging über mir ein Monitor an, der so verschiedene Sachen erzählte, was weiß ich, wo sie die Mülleimer hatten und sonst was. Und dann kam zwischendurch ein Bild. Und das möchte ich euch gerne mal zeigen. Ah, ist schon da. Nämlich, hier ihr seht, ich war Richtung Dortmund unterwegs in der R4. Ride with Pride. Also, wir sind bunt, die rühmen sich sozusagen oder zeigen sich damit, dass sie für alle möglichen verschiedenen Menschen, verschiedener Herkunft, verschiedener Orientierung und so weiter einstehen. Vermutlich. Weil vielleicht nicht nur ich dachte, Nationalexpress ist jetzt vielleicht nicht so eine glückliche Namenswahl. Ride with Pride, Reise mit Stolz. Das würde ja bedeuten, dass Stolz dann in dem Fall was Gutes ist. Dann war ich an meinem Umstieg, da war ich eine Zeit lang unterwegs in Dortmund, habe da gewartet, bin ich also in einen Zeitschriftenladen gegangen, um zu gucken, ob ich mir da irgendwas Interessantes kaufen kann und finde dieses Magazin neben mir. Einige kennen vielleicht diese Komikerin, ihres Zeichens Wienerin. Und da stand selbstbewusst. Und ich dachte, so eingebildet und so abgehoben stelle ich mir Selbstbewusstsein eigentlich nicht vor. Ihr seht, Stolz und Selbstbewusstsein sind zwei außerordentlich schillernde Begriffe. Das ist nicht so eine Einbahnstraße, wo man sagen kann, das ist gut und das ist schlecht. Wie kommen wir mit dem Thema klar? Wie sollen wir denn sein? Was ist denn das? Und ich glaube, die Grenze zwischen gesundem Selbstbewusstsein und falschem Stolz ist wirklich hauchfein. Oder auch die zwischen fröhlicher Demut und frömmelnder Kriecherei. Klar ist, Stolz ist in der Bibel zunächst ein negativer Begriff. Und zwar deshalb, weil dieses Lebensgefühl beschreibt, einen Gott nicht nötig zu haben. Sich selbst dadurch in Schwierigkeiten zu bringen, weil man seine Abhängigkeit von Gott verleumdet oder versteckt. Dazu einige Bibelstellen. Die erste Folie bitte. Ne? Hoffart, also ihr alle kennt das von Goethe. Nein, nicht. Wer stehe, der sehe, dass ich nicht falle. Also, das ist übrigens sogar eine Verarbeitung eines biblischen Anklangs. Also, wie ich das vorhin mit Bennett hier so vorgemacht habe, ungewollt. Je höher man meint, dass man ist und je selbstsicherer und je selbst abgehobener man lebt, desto eher fällt man eben auf die Nase. Das sagt die Bibel auch. Man könnte das aber auch mit dieser Stelle aus 1. Samuel sagen, vergesst euren Stolz und euren Hochmut, hört mit euren überheblichen Reden auf. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Also auch das ist eine Gefahr des Stolzes, dass man meint, verantwortungslos sich verhalten zu können. Nicht für das verantwortlich zu sein, was man tut oder was man beeinflusst oder wie man spricht. Auch das ist eine Abgehobenheit. Oder, dann ist so, da wird das im Kern benannt, der gottlose Mensch meint in seinem Stolz, Gott würde nicht danach fragen, er denkt, Gott gibt es nicht. Das ist sozusagen nach biblischem Ermessen die höchste Form des Stolzes, dass man einfach sozusagen Gott aus der Rechnung rauskürzt und dann brauche ich ihm ja auch nicht in irgendeiner Weise verantwortlich zu leben. Und dann gibt es noch dieses Missverständnis, auch da gibt es einen Stolz, den die Bibel negativ beurteilt, auf die Taten stolz zu sein. Also sozusagen auf die fromme Leistung oder vielleicht überhaupt auf die Leistung. Zu meinen, ich werde vom Leben belohnt oder ich kriege schon den guten Zipfel ab, weil ich ja so viel Gutes getan habe oder weil Gott doch irgendwie zufrieden mit mir sein muss, weil ich mir immer Mühe gegeben habe. 4 Gründe, warum Stolz nicht unbedingt die beste Wahl ist, um sein Leben sozusagen auf einen guten Grund zu stellen, auf einen guten Boden zu stellen. Danke für die Folie. Erstmal noch Pause. Es gibt aber auch einen Stolz, der kommt viel gebrochener daher. Es gibt den Stolz, wenn jemand überfordert ist, wenn jemand sich bedrängt fühlt vom Leben, wenn jemand sich erdrückt fühlt von den Aufgaben und Anforderungen des Daseins, aber nicht die Kraft hat, zum Beispiel um Hilfe zu bitten. Nicht die Kraft hat zu sagen, ich komme nicht mehr alleine klar, ich muss irgendwie jemanden haben, der mich unterstützt. Und manchmal ist das dann so, aus lauter Angst davor, verletzt zu werden, dumm oder beschämt dazustehen, fragen Menschen nicht, kannst du mir helfen, sondern haben diesen falschen Stolz, manchmal ist es dann das Einzige, was sie noch aufrecht hält, nur um die Fassade zu wahren oder um irgendwie gut da rauszukommen, scheinbar gut rauszukommen. Und auch dieser Stolz führt letztendlich in die Irre und führt zu ganz viel Leid und ganz viel Kummer. Und dann gibt es den Stolz, den die Bibel sehr hart beurteilt, den Stolz, und der ist dann vor allen Dingen in christlichen Gemeinden angesprochen, wenn einer meint, etwas Besseres zu sein und sozusagen auf die anderen herabsieht. Und es wird an mehreren Stellen, gerade bei Paulus sozusagen, als lebenspraktischer Entwurf gesagt, wenn du meinst, dass du was bist oder dass du von Jesus was verstanden hast und dass du einer von den Guten bist, dann halte dich zu denen oder umgib dich oder nimm Kontakt auf mit denen, die allgemein als die Geringen, als die weniger Tollen, als die Loser des Lebens betrachtet werden. Aber das ist ja auch nicht so einfach. Wenn ich das dann tue, weil ich mich so toll fühle und weil die anderen dann in meiner Bewertung so tief unten stehen und ich sozusagen meinen Stolz verbiege, um dann hinterher doch wieder zu sagen, eigentlich bin ich ja besser als die, ich mache das ja nur, damit mein Stolz dann nicht so stolz ist. Das ist ja Stolz zum Quadrat. Also einfach kommen wir da nicht raus. Und das Ganze ist das Problem, dass wir auf diese Weise haarscharf an Jesus vorbeigehen, an der Erlösung vorbeigehen, an den Möglichkeiten vorbeigehen, die Jesus uns gibt für ein Leben in Erfüllung, für ein Leben, das gelingt. Wir haben vorhin dieses Lied mit dem Geheimnis gesungen, ist eins von meinen Lieblingsliedern, gebe ich zu. Weil es selten gelingt, genau dieses Paradoxon, diesen Widerspruch in sich so gut auszudrücken. Wer mit Stolz zu tun hat, muss diesem Paradox auf die Spur kommen, dass die, die als gering betrachtet werden, oft die Größten sind. Und dass die, die als Gewinner betrachtet werden, oft die Hinterletzten sind und fast die Verlierer. Und das ist eine Markierung oder eine Beschreibung, die uns oft nicht gefällt und die wir hier in unserer Umgebung auch selten erleben. Ich habe so gedacht, das, was Edgar vorhin vorgelesen hat, wenn das ein Personalmensch machen würde, dann würde jeder sagen, hallo, das macht man doch nicht. Man sagt doch seinen Angestellten oder seinen Mitarbeitern und sonst was, und auch in einer Gemeinde dürfte ich das, glaube ich, nicht tun, sagen, Leute, guckt euch an, was seid ihr schon? Nicht viele Kluge, nicht viele Erfolgreiche, nicht viele wirtschaftlich gut Gestellte, das guckt euch an. Ja? Das ist ein Denken, was sehr weit weg von dem ist, womit wir normalerweise gepudert werden. In der Schule fängt das an, und das geht unser ganzes Leben so weiter, dass wir Lob bekommen, damit wir mehr leisten. Dass uns gesagt wird, dass wir die Guten sind, damit wir mit unserer Firma noch ein bisschen mehr raushauen als die anderen. damit unsere Abteilung durch die Decke geht. Und in Partnerschaften machen wir das auch so, wenn wir klug sind. Wir sagen dem Partner nicht, du bist das Letzte, sondern wir sagen ihm, ich bin der Größte. Weil dann kriegen wir vielleicht die Hälfte von dem, was wir uns erstreben. So sind wir. Aber Gott ist da ehrlich zu uns und benennt die Dinge ziemlich offen beim Namen. Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es aber auch Stellen in der Bibel, wo Stolz durchaus positiv bewertet wird. Darf ich jetzt die nächste Folie haben? Ist noch nicht im Fernseher? Gut, okay. Ja, kein Problem. Da gibt es nämlich Stellen, wo Paulus durchaus beschreibt, auf was man denn stolz sein kann. Das ist bei ihm natürlich immer dieser Fokus auf die Gemeinde, auf das Leben, auf das, was Gott tut und was Christus erreicht. Zum Beispiel im Römerbrief, er sagte, ich würde es nicht wagen, auf etwas anderes stolz zu sein, als auf Christus, der die anderen Völker, also die Menschen, die ursprünglich nicht zum Judentum gehört haben, durch Reden und Tun zu gewinnen. Oder wenn er sagt, ich versichere euch, liebe Freunde, dass ich täglich dem Tod ins Angesicht sehe, was stimmt. Und das ist so gewiss wie mein Stolz auf das, was Jesus Christus in euch getan hat. Also hier bezieht sich der Fokus des Stolzes zunächst auf die anderen, auf die Gemeinden, die er gegründet hat, auf die Christen, die durchziehen, die durchhalten, die vielleicht in schwierigen Situationen sich durchgebissen haben. Aber natürlich hat das schon auch indirekt ja mit ihm und seiner Arbeit zu tun. Und dann ist der Stolz vielleicht auch so eine Art wie Freude auf die Zukunft. Freude darauf, dass man zu denen gehört, die von Jesus gerettet werden sind, so wie es im 2. Korinther 1, Vers 14 steht. Also dieser Stolz geht dann, aber ist das vielleicht eher, dass man sagen müsste, die Freude, die Zuversicht, der Optimismus, aber schon auch so ein gewisser Stolz dazu zu gehören. Ein Triumph von Christus gewonnen zu sein und von ihm gerettet zu sein. Es gibt noch ein paar andere Stellen, die ich jetzt hier nicht, die sind zu kompliziert im Zusammenhang. Da preist sich oder da ist der Paulus sogar stolz darauf, dass er dann aufzählt, ich habe so und so viel Verurteilungen erlebt, so und so viel Mal war ich im Gefängnis, so und so viel Mal bin ich gefoltert worden. Und das ist für ihn ein Grund des Stolzes, und zwar, weil er sagt, dadurch weiß ich, dass mein Bekenntnis von Jesus einen Unterschied macht. Dadurch weiß ich, dass das sozusagen nicht Erfolg im Sinne von Zahlen vielleicht ist, aber im Sinne davon, dass es geistlich ist, dass es ernst ist, dass es tiefgehend ist. Das ist schon steil, finde ich. Normalerweise sind Folteropfer so klein und so traumatisiert und so gequält in ihrem Dasein und von der Angst gepeitscht, dass man sagen könnte, die würden doch immer das so weit wie möglich wegdrängen und sagen, wie kann denn das ein Grund für Stolz sein, für Selbstbewusstsein, vielleicht dann in diesem guten Sinne? Kann man das überhaupt irgendwie vermitteln? Kann man das nachfühlen? Was für eine Orientierung der Paulus da hat zwischen einem Selbstbewusstsein, was vielleicht gut ist, was er auch brauchte in diesen antiken Städten, wo er da ja für jemanden und für eine Sache eintrat und wo er Gemeinden leitete. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das einer völlig verdruckst und klein macht. Und andererseits zu sagen, hallo Paulus, du bist nicht alles und jetzt komm mal runter und nicht jeder hat deine Biografie und jetzt mal vorsichtig. Und ganz oft, wenn es bei Paulus um diese Sachen geht, schließt er mit diesem Passus, den ihr kennt. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Oder wer auf etwas stolz sein will, der soll auf Jesus Christus oder auf Gott selbst stolz sein. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Damit kommt Paulus natürlich auch immer erstmal gut raus aus der Kiste. Aber es ist ja etwas wahr. Wenn ich auf etwas stolz bin, was größer ist als ich, hilft mir das, als kleiner Mensch mich sozusagen einer Sache anzuschließen. Allerdings, vielleicht würden da auch psychologisch begabte Menschen sagen, Moment mal, was ist das denn? Wenn da innen drin nichts mehr ist, dann tausche ich das sozusagen mit einer größeren Figur oder einer größeren Idee, dann ist ja von dem Menschen überhaupt nichts mehr da, dann ist ja dem Selbstbewusstsein endgültig die Basis entrissen. Ich glaube, dass es nur zwei Dinge gibt, die uns wirklich helfen, diese Orientierung zwischen maßloser Selbstüberhebung und elendem kleinen Duckertum zu finden. Und zwar ist es die Grundlage, der Grund und das Maß. Das Entscheidende ist, kommt unser Wert aus uns selbst, aus unserer Herkunft, unserer Bildung, unserer Leistung, der Zahl unserer Freunde, der Art unserer Lebensführung oder was auch immer? Oder kommt unser Wert aus dem Geschenk und der Gabe unseres Lebens? Weil wir glauben und behaupten und sagen, wenn Leben entsteht, dann ist es von Gott gegeben und wird nicht in Frage gestellt. Und der Wert des Menschen besteht, unabhängig von dem, was das Schicksal, das Leben und sonst was alles da noch so reinpackt in die Biografie. Wenn wir das behaupten, dann kommen wir ohne den Begriff Schöpfung nicht aus. Wie immer wir das beschreiben und in welchen Einzelheiten das dann laufen kann. Wenn der Mensch seinen Wert selber schaffen muss, muss er dafür sorgen, dass dieser Lebenswert geschützt wird und dann muss er einen gewissen verteidigenden Stolz ausbilden, damit dieser Wert geschützt ist. Wenn der Wert gegeben ist, dann darf man einen Stolz beziehen, unabhängig davon, dass man ihn machen muss und dass man ihn behaupten muss. Dann wohnt er uns inne. Dann ist das etwas Unraubbares, etwas, was uns keiner nehmen kann, etwas, was unvergänglich ewig gegeben ist. Und das, spürt ihr, dass das ein großer Unterschied ist? Ob ich etwas sozusagen in mir trage, was ein Geschenk von Anfang an ist? Und das immer wieder erfrischt und belebt und gegeben werden kann? Oder muss ich mich selber darum bemühen, dass dieser Wert erhalten ist? Und das ist, glaube ich, je länger es dauert, immer mühsamer, den zu behaupten und zu verteidigen. Und als Christen glauben wir, dass Gott diesen Grund, diese grundsätzliche Zustimmung zu unserem Leben gegeben hat. Das Leben, das Gott gibt, das entsteht, seinen Wert hat, weil Gott dazu Ja gesagt hat. Und darum muss es nicht verteidigt und behauptet werden. Und das schreibt Paulus hier auch noch mal in einer anderen Übersetzung als die Edgar eben vorgelesen hat. Was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme, seines eigenen Wertes. Und dann kommt, durch ihn aber, durch Gott, seid ihr in Jesus Christus. Wir sind im Leben angekommen, weil Gott das geschenkt hat und weil Jesus Christus das sozusagen eingelöst hat. Weil er das gemacht hat. Weil Jesus Christus es geschaffen hat, dass er gesagt hat, und dieses Leben habe ich gerettet, weil Gott es für wert befunden hat und weil er es so gemacht hat. Und darum dürfen wir stolz im guten Sinne sein. und Selbstbewusstsein. Wir dürfen uns Jesu Christi bewusst sein. Und wenn Jesus Christus so eine Anstrengung unternommen hat und so viel eingesetzt hat, dann bin ich etwas wert. Und das ist ein Wert, den mir keiner rauben kann. Und den muss ich nicht durch falschen Stolz schützen, sondern ich darf einen natürlichen Stolz haben. Und das Zweite ist, dass wir ein Maß finden. Darüber schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Diese Auseinandersetzung mit dem, dass er nicht so wirklich glücklich ist mit allem, was in Korinth so läuft, die gehen in dem 2. Brief noch höchst verschärft weiter. Und dann gibt es so Diskussionen, wer darf eigentlich in Korinth predigen und wer darf was behaupten und sonst was. Und dann sagt Paulus, das Problem ist, wenn Leute kein Maß haben. Wenn sie sozusagen nicht wissen, wo ist denn ihr Arbeitsfeld, wo ist denn der Bereich da, wo Gott sie eingesetzt hat, wenn sie maßlos selber sich ständig verwirklichen müssen, wenn sie ihrem Stolz dauernd Zucker geben müssen, wenn sie dauernd das Gefühl haben, hier muss ich mich auch noch verwirklichen und da muss ich das auch noch machen und Hauptsache man sieht mich und man bemerkt mich. Ich muss das ja, weil ich selber im Grunde die große Frage in mir habe. Und darum, damit das keinem auffällt, muss ich ja immer dafür sorgen, dass alle von meiner Person so beeindruckt sind. Ich glaube, dass wir gerade als Freikirchen hier auch riesen Fehler gemacht haben. Das muss ich wirklich sagen. Wir drängen Leute in Arbeitsbereiche, entweder weil wir niemanden dafür haben oder weil wir finden, die sollen irgendwie beschäftigt und gebunden werden an Gemeinde oder weil es die Familie schon immer gemacht hat. Und was es dann noch für schreckliche Sachen gibt. Und viele Christen plagen sich und placken sich in Bereichen, was nicht ihr Maß ist. Was gar nicht der Bereich ist, wo Gott sich in ihnen erfüllen will. Und sie mögen vielleicht nicht Nein sagen aus falschem Stolz. Sie möchten nicht gekränkt und verletzt werden. Sie möchten nicht dastehen vor den Trümmern von so viel Mühen. Und plagen sich und sind unglücklich und gehen eigentlich gar nicht mehr gern in die Gemeinde, weil sie das Gefühl haben, ich werde erdrückt von diesen Erwartungen, die Leute an mich haben oder von diesem Gefühl, ich müsste doch das alles liefern. Und manche wiederum erleben, die halten hier nicht viel von mir. Die haben mich noch nie gefragt, ob ich das oder jenes gerne machen möchte. Die kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass ich das vielleicht könnte oder dass ich eine Sehnsucht nach dieser Aufgabe hätte. Und ihr falscher Stolz, der schon sowieso so angekratzt ist, wird ihnen den Mund verschließen. Die werden sich eher die Zunge abbeißen, als bitte, bitte zu sagen, kann ich das mal ausprobieren oder kann ich das auch mal machen oder könnt ihr mich auch mal auf so ein Seminar schicken. Das Maß zu finden, die Grundlage, den Grund haben wir in Jesus Christus. Damit sind wir verbunden. Aber wir haben das ja in irgendeinem Punkt unseres Lebens erfahren. Und dann leben wir ja hoffentlich gewöhnlich noch etliche Jahrzehnte weiter. Und in diesen Jahren können wir nicht ständig nur sozusagen uns selbst beweihräuchern und können auch nicht ständig uns nur mit uns selbst befassen. Wir brauchen ein Feld, eine Aufgabe, eine Erfüllung, eine Berufung, ein Maß, wo sich unser Stolz im guten Sinne entwickeln kann. Wo wir das finden, was Gott für uns gedacht hat. Der Paulus hat sich damit nicht leicht getan. Der hat echt gefeitet gegen diese ganzen erfahrenen Apostel aus Jerusalem, die alle diesen Vorteil hatten. Sie hatten Jesus schon zu Lebzeiten erlebt. Sie wussten, wie der gesprochen hat und wie der ausgesehen hat und alles Mögliche. Er nicht. Er war ein Reingeschmeckter. Und er musste sein Feld finden, sein Maß finden. Und er hat gefightet, dass er sagte, ich bin der, der für die Heiden, für die Nationen, für die anderen Leute, nicht für die super klugen, die schon alles wissen, jüdischen Besserwisser berufen. Da könnt ihr euch gern mit plagen, aber ich bin für die anderen berufen. Und das ist hart genug. Und er hat da sein Feld, sein Maß gefunden. Und ich möchte euch gerne bitten, wenn euch das so geht, dass ihr den Eindruck habt, die haben hier so eine Erwartung gehabt und oder die Frau hier, die hat mich da so gefragt oder so, dann sprecht uns doch an. Es geht doch nicht darum, dass wir da irgendwie beleidigt wären. Öffnet, was ihr für ein Feld vor euch seht. Und freut euch daran, was Gott euch an Möglichkeiten gibt. Und dann kann man auch so vor jemanden stehen und kann sagen, ja, ich merke, das fliegt mir zu, das liegt mir. Ich habe ein Herz für bestimmte Leute, ich habe ein Herz für bestimmte Aufgaben, ich habe ein Herz für bestimmte Vorgänge. Das kann auch etwas sein, was ganz weit draußen bei der Gemeinde zu sein scheint, was gar nicht hier unbedingt stattfindet. Aber vielleicht habt ihr eine besondere Gabe für bestimmte Menschen, die sonst nie einen Zugang zur Gemeinde und zu Christus finden würden. Keiner soll euch kränken, keiner soll euch beleidigen, keiner soll sagen, was haben die denn oder der denn da für komische Interessen? Und das ist ja wohl alles irgendwie gar nicht so richtig christlich. Ihr dürft euer Maß finden und ihr müsst euch nicht verteidigen. Und ihr dürft sagen, ich bin nicht stolz auf mich. Ich bin auch nicht mal stolz auf das, was ich tue, sondern ich bin stolz, was Christus durch mich tut. Ein Zitat, was ich dazu gefunden habe, finde ich toll. Der Christ, der ein ausgeglichenes Verhältnis zu sich selbst hat, sagt, er rühmt sich nicht der eigenen Qualitäten, sondern er rühmt den, dessen Werkzeug er ist. Er rühmt sich nicht der eigenen Qualitäten, sondern er rühmt sich dessen Werkzeug er ist. Ich hätte gern noch einmal die letzte Folie. Ihr wisst ja, dass ich diese Predigtreihe genannt habe, am Kreuz als Christ das Leben finden. Vielleicht irgendwie so ein bisschen verschwurbelte Formulierung. Es könnte sein, dass sich in euch erfüllt, dass ihr merkt, ich bin nicht nur stolz auf das, was Gott an Fähigkeiten in mich hineingelegt hat und an Kraft in mich hineingelegt hat und an Erfolgen blühen lässt durch mich, sondern es könnte sein, dass eure Schwäche, eure Bedürftigkeit, eure Endlichkeit ein Zeugnis für Christus wird. Und das ist, wenn ihr euch an diesen Predigtplan erinnert, da habe ich euch so ein bretonisches Steinkreuz drin abgedruckt. Menschen, die stehen an dem Kreuz und halten sich an dem Kreuz fest. Manchmal kann es sein, dass wir so bedürftig und klein und arm und alt und schwach und sonst was sind, dass wir uns nur noch an diesem Kreuz festhalten können und sagen können, mein ganzer Stolz und mein Glück und meine Chance ist, dass ich dieses Kreuz habe, diesen Christus, der mich gerettet hat, der meine Lebensgrundlage ist und der mir mein Feld bestimmt und das wird ausreichen. Aber es gilt zum Schluss, wer stolz sein will, der soll auf den stolz sein, der ihn errettet hat, der ihn berufen hat, der am Kreuz für ihn starb und am Ostermorgen für ihn aufstand. Amen.